Ein verschnupftes, aber herzliches Hello und Alaf! Eigentlich ist die Zeit schon vorbei, aber es wäre doch wirklich eine Schande, aus Düsseldorf nicht unsere HörerInnen so zu begrüßen. Hello!
Also wenn unsere Menschenkinder das zu hören bekommen, ist wahrscheinlich schon, keine Ahnung.
Ja, da kann man dann auch nichts mehr machen, ne? Also wir sind hier Düsseldorf, Düsseldorf ist Rheinland, Rheinland ist Partyland und im Partyland wird Karneval gefeiert und da sagt man sowas wie Hallo! Übrigens mit der Handbewegung, die ich von deinem Sohn gelernt habe, immer schön im Kreis. Hallo! Von Noah, ha, gut, ne?
Ein Traum. Ja, wir haben wieder nur ein Mikro zur Verfügung, deswegen prügeln wir. Ja.
Wenn es klingt wie ein Kampf, es ist ein Kampf. Und heute gewinne ich. Huhu. Warum haben wir ein Mikro? Aufmerksame HörerInnen wissen es natürlich, denn wir haben wieder einen Gast. Hello! Gute Handbewegung, alles richtig gemacht. Als kämst du aus dem Rheinland. Wundervoll. Hallo Arne.
Hallo, das werden leider die Zuhörer gar nicht sehen können, dass ich diese tolle Handbewegung auch kann.
Deswegen beschreibe ich es ja.
Dass ich verkleidet bin.
Naja, Verkleidung ist ja auch vorbei, das ist ja nur noch mal so, ne?
Ja, ist Aschermittwoch schon vorbei.
Authentisch zu sein, fastet ihr eigentlich? Fastest du?
Ach so, Fasten? Nee, ich glaube nicht.
Ich faste Bescheidenheit. Ich habe lustigerweise bis jetzt gefastet. Ich hatte eine ganze Zeit lang jetzt kein Bier getrunken.
Was?
Naja.
Gibt ja auch noch Vino, ne?
Nee, also so gar kein Alkohol, ja. Aber jetzt habe ich wieder passend hier Astra Rotlicht.
Ah, ja, das ist sehr gut.
Dieser Vierer hat einen Tee mit Rum drin und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil ich glaube, das Zeug, was du da drin hast, das hattest du auch getrunken, als wir den allerersten Podcast aufgenommen haben. Und Arne kannte das Getränk. Das war krass. Ja.
Hatten wir da Hot Butter Drum? Ja. Nein.
Ja, ich habe den damals auf dem Emergent mal gemacht.
Ja, habe ich von dir geklaut. Geiler Drink. Komme ich überall super mit an. Ist top. Den gibt's auch auf unserer Einweihungsparty.
Macht ihr eine?
Ja, auf jeden Fall. Die Burg muss doch gebührend eingeweiht werden. Sehr gut. Also sollte ihr mal Bock haben, vorbeizukommen und ist noch nicht eingeladen. Schade Schokolade, aber ihr dürft ihr mal fragen, ob wir noch VIP-Gästefrei-Karten haben.
Ja, wenn das passt, dann passt das vielleicht.
Ja, was ja recht besonders ist, ich glaube, der Arne ist der erste Gast, der schon zum zweiten Mal bei uns ist, oder?
Oh, das müsste ich nachgucken, ja, aber es könnte gut sein, ja.
War nicht der Valerisch?
Nee, ich glaube, der hat einmal eine Folge mitgemacht und dann war er nur kurz da und hat Hallo gesagt, weil er dann wieder abdüsen musste, oder?
Ja, also der war bei einer Doppelfolge da, das stimmt. Aber genau, beim letzten Mal, als er in der Burg war, da haben wir aufgenommen, aber da ist er vorher abgedüst, das stimmt. Er hat sich danach auch ziemlich geärgert. Tja, weil er, so ist das.
So ist das. Da haben wir mal einen Run, eine gute Folge, schade. Ja, okay. Immer dieses Vorgeplänkel, Katastrophe. Das sind die, wo die 80% auch mitmachen und dann raus sind. Hashtag der Woche ist tatsächlich Jüngel, Jüngel, Jüngel. Hashtag der Woche. Worum es da geht, werdet ihr gleich erfahren. Arne, Werbeblock, go!
Ah, richtig. Du meinst für unser tolles Online-Magazin?
Auf jeden Fall.
Ja. Also Freunde von mir, ihr kennt sie vielleicht, Rasmus, der jetzt in der letzten Folge, glaube ich, schon zu Gast war. Und andere machen ein theologisches E-Journal. Das heißt tatsächlich der Versuch, wissenschaftliche Theologie aufzubereiten für normale Menschen. Und andersrum, das, was normale Menschen gerade interessiert, mehr präsent zu machen für Wissenschaftler. Das heißt, da so ein bisschen Scharnierfunktion zu sein, unter dem Namen Cursor, wie früher das dieser blinkende kleine Pfeil der einen anzeigt, wo man gerade im Text ist. Das heißt, da kann man auch mitschreiben. Folge 1, Ausgabe 1 heißt Neuland. Da beschäftigen wir uns mit allen Arten von Aufbrüchen und auch mit dem ein oder anderen Thema sozusagen Digitalisierung. Das Ganze funktioniert so, es gibt so ein paar Artikel, die werden nach und nach gepostet und am Ende wird das dann so PDF-mäßig aufbereitet und als Print-on-Demand auch verteilt.
Und wie kommt man den heißen Scheiß?
Also einmal cursor.pubpub.org, vielleicht kann man es in die Beschreibung reinmachen. Und
macht der dann, ja so ein...
Genau, und darüber gibt es dann eine Website und man kann das dann bestellen, dann ab April oder sowas. Ausgabe 1 Cursor, Neuland, Ausgabe 2 wird Identität und Ausgabe 3, da freue ich mich besonders drauf, geht es um Dämonen.
Buh, buh, buh,
buh. Weil ich dachte, das Thema macht sonst niemand, deswegen machen wir das auch jetzt mal. Ist doch
ja, mega, bin ich voll der Fan von.
Ja, ich auch.
Finde ich voll gut. Wie oft kommt das raus?
Also wie gesagt, wir haben dann so eine Veröffentlichungsperiode, die so ein halbes Jahr geht. Und dann beginnt dann schon die nächste Veröffentlichungsperiode.
Hä, Moment, also, das heißt, in anderthalb Jahren kann ich mir was über Dämonen reinziehen, oder was?
Genau.
Das war uncool, Arne. Das war uncool.
Geht nicht anders, ja.
Hättest du das mal nicht rausgehauen? Jetzt mal ganz ernsthaft, wartet man auf den heißen Scheiß? In anderthalb Jahren habe ich es vergessen oder bin tot?
Ja, in einem Jahr.
Oder das Thema wurde geklaut.
Jüngel, 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 sag ich da nur. Hashtag der Woche.
Das müssen wir rausschneiden, das schneiden wir raus. Okay?
Genau, weil wir alles schneiden.
Das schneiden wir raus, sagen auch immer eigentlich immer nur die Gäste. Das haben wir nie von einem Moderator gesagt.
Geil, jetzt können wir irgendwie schnell auch solche Sachen sagen, die wir dann auch rausschmeißen. Sowas wie Penis!
Ja, wir können ja auch so eine Liste machen mit 5 Wörtern, die wir unbedingt runterbringen müssen. Okay.
Oh, das wollte ich immer machen und keiner hatte Bock mitzumachen. Voll öde.
Hätten wir es gewusst, ich hätte das gemacht. Hätten wir uns vorher absprechen müssen. Weil wenn das die Leute wissen, ist ja langweilig.
Ja, voll.
Junge, Junge, Junge. Arne, wann hat es diese Theologiegruppe gegeben, wo ihr euch da einmal in der Woche getroffen habt?
Ach so, du meinst den Lesekreis.
Den Club der toten Dichter oder?
Nee, ja, das war
toten Theologen.
Wir sind so gerade ziemlich fertig nach ungefähr einem Jahr. Das ist aus einem Seminar entstanden. Und Jason war immer ein paar Mal über Skype Gast. Wir hatten ein Seminar über das Thema Unglaube, Zweifel, Anfechtung. Und das war ein sehr, sehr gut besuchtes Seminar und ich möchte auch behaupten, es war ein cooles Seminar, weil wir ein bisschen gearbeitet haben mit dieser Studie, dieser Zweifelstudie von Künkler und Feigs, die ihr bestimmt auch irgendwann mal zu Gast haben wollt.
Bestimmt. Also das Buch habe ich gelesen.
Das ist gut, das ist ein gutes Buch.
Ich hatte es mal in der Hand.
Nee, das ist ein gutes Buch.
Und genau, und da haben wir dann eben verschiedene Texte gelesen von Tillich, Barth und Jüngel. Und bei Jüngel kamen auch so ein paar Fragen und sozusagen, also ich kannte halt ein paar Leute sowieso schon, die in meinem Seminar saßen, weil wir da eh schon befreundet waren und dann war es so ein bisschen so bei einem Bier dann, eigentlich müsste man Jüngel mal durcharbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, das schaffst du aber nicht in einem Semester. Also treffen wir uns auch einfach montags bei Rotwein und Käse und machen das. Das haben wir jetzt gemacht und es hat tatsächlich ein Jahr gedauert, aber es hat auch ein Jahr gehalten. Also ich glaube, ich hatte noch nie einen Lesekreis, der so lang so gut funktioniert hat.
Krass. Also, Jüngel, 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 ganz ehrlich.
Was?
Ganz ehrlich, das so lange durchzuhalten und sich dann so eine harte Kost reinzuziehen, Jüngel, 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 nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich meine, die meisten Leute haben es dann auch fürs Examen gleich zeitverwertet. Ne? Also es wird dann für die Prüfung dann gleich benutzt. Da brauchst du dann quasi nicht mehr viel anderes machen, wenn du das ein Jahr lang gemacht hast. Ja.
Genau, ich war dann auch eine Zeit lang dabei. Ich habe es am Ende dann nicht mehr geschafft. Als ein Kind 2 da war, irgendwann wurde das dann schwierig. Es ging dann um das Buch Gott als das Geheimnis der Welt. Ist das richtig, der Titel? Ja. ich weiß nicht, 600 oder 800 Seiten oder sowas dick?
500.
500. Ja, gefühlte 1000 Seiten. Gefühlte
800, ja.
Genau. Ich glaube, das schwierigste Buch, was ich jemals in Händen hielt, deswegen, das wird jetzt die absolute Nerdy-Folge. Ich habe mir das eben so gedacht, ne? Ich habe, meine ich, ungefähr die Hälfte von dem Buch wirklich auch gelesen, durchgearbeitet. Dann also ein bisschen was von dem Studienkreis dann, von dem Lesekreis mitbekommen. Saphira, du hast das Ding im Prinzip gar nicht gelesen.
Noch nicht mal nicht im Prinzip, sondern ich habe es einfach gar nicht gelesen. Noch nicht mal in der Hand gehabt.
So, aber die Inhalte fand ich schon so interessant, dass ich sagte, das müssten wir auf jeden Fall mal hier durchsprechen. Deswegen wäre die Idee, du erklärst das so ein bisschen. Und wenn Saphira nicht mitkommt, dann ist das so der Laktattest für alle anderen, die das Buch vielleicht auch nicht gelesen haben.
Super, ich bin hier so die unterste Intelligenzschwelle oder was? Danke dafür. Jüngel. Nee, aber ich finde das.
Ich gehe davon aus, dass ich das Buch verstanden habe. Das ist schon mal der erste Fehler.
Also, Arne, so gut kenne ich dich, dass du ziemlich gut im Rüberbringen von sehr viel Kompetenz bei völliger Unwissenheit bist. Also, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das ein Problem sein könnte.
Unahnung.
Unahnung! Oh, wir müssen das ändern, das ist so viel lustiger. Wieso ist dir das nicht eher eingefallen?
Ja, keine Ahnung.
Ja, geil. Also ich bin auch hochkonzentriert, weil ich überhaupt gar nicht erkältet bin und auch gar nicht gerade aus von der Dienstreise zurückkam. Also, go!
Kannst du nochmal erklären, also ihr habt mit Zweifel angefangen. Hattest du das Buch vorher schon mal gelesen oder hast du dich vorher schon mit ihm auseinandergesetzt?
Ja, also das Buch, ich habe zuerst von Jüngel gehört, damals bei einer Vorlesung von Welker, den habe ich dir ja mal so geschickt, Welker, unser damaliger systematischer Theologe.
Michael Welker. Ja, ach, der kommt bei euch her.
Der ist Moltmann-Schüler und Moltmann und Jüngel waren beide in Tübingen, aber waren, glaube ich, auch persönlich befreundet, aber waren auch irgendwo auch anderen Stil und so weiter. Und deswegen hat Welker Jüngel immer nicht sehr stark erwähnt, hatte ich den Eindruck. Und das kam dann über unseren neuen Systematiker, den Herrn Stölger. Der ist Schüler oder steht so in dieser Schule, die vielleicht auch mit Jüngel stark verbunden ist, der hermeneutischen Theologie. Und hat den sozusagen als eine seiner ersten Seminare hier in Heidelberg gemacht. Und dann dachte ich, gehe ich da mal hin. Und wie bei allen guten Büchern, ich habe mich zu Tode geärgert. Ich fand das ganz schlimm. Und zwar, weil es wieder viel in Frage gestellt hat, was ich irgendwie dachte, was ich möchte und in welche Richtung ich gehe. Nämlich auch und vielleicht auch viele Sachen erklärt hat, oder mir viele Sachen nahegebracht hat, die ich eigentlich schon beerdigt hatte. So, ne? Jüngel ist ein Lutheraner und ich dachte eigentlich, lutherische Theologie ist ein bisschen überholt. Ich kam damals, als ich angefangen habe zu studieren, so mit Anti-Right und sowas und dachte, das ist doch alles lutherische Theologie, ist so individualistisch und es geht nur um den Einzelnen und darum, ob er in den Himmel kommt oder sowas. Und mit Jüngel konnte ich da nochmal einen anderen Zugang dazu finden. Und das andere, was vielleicht so ein bisschen so ein Ding war über Pete Rollins. Ne? Ihr seid ja Rollins-Fans oder manche
von euch. Ja, Pete!
Und den habe ich eben auch, zumindest hier dieses How Not to Speak of God. Das passt sehr gut, wenn man das daneben neben Jüngel und sowas liest. Das bearbeitet ganz, ganz ähnliche Probleme. Und ich hatte den Eindruck, ich komme mit Pete Rollins nicht mehr weiter. Oder ich komme so eigentlich irgendwo hin, wo ich dann nur noch so ein bisschen poetisch rumlabern kann. Also vielleicht lese ich ihn auch falsch oder sowas.
Disst ihr gerade den Pete? Habe ich das richtig verstanden?
Naja, und da kam also sozusagen... ist Jüngel jemand, der sich mit ganz ähnlichen Themen beschäftigt hat? nämlich auch, wie kann man überhaupt von Gott heute sprechen und warum fällt es uns schwierig? Warum fällt es uns schwer?
Ich glaube, da können wir mit anfangen, oder?
Ja, genau.
Warum fällt es uns schwer?
Das ist schon ein eigenes, genau, wäre wahrscheinlich eine ganze Folge. Das ist auch auf jeden Fall das, mit dem Jüngel da anfängt, dass er davon redet, die Ortlosigkeit Gottes in der Sprache und im Denken. Dass wir eigentlich Gott nicht mehr wirklich denken können, dass wir an einem Punkt gelangt sind in der säkularen Welt, wo man Gott nicht mehr braucht. Und zur Erklärung der Welt sowieso nicht und um vernünftig zurechtzukommen im Leben eigentlich auch nicht. Und wo man auch gar nicht mehr wirklich weiß, wie man über ihn spricht. Und das betrifft nicht nur die Welt da draußen, sondern auch die Theologie und auch die Kirche. Eigentlich sozusagen diese Verlegenheit, in die man gerät, wenn man über Gott redet. Damit beginnt er, und das ist eigentlich auch sein, daran arbeitet er sich die ganze Zeit ab. Mit welchem Recht können wir überhaupt von Gott reden?
Ja. Er fängt ja, glaube ich, an, unter anderem zu sagen, dass Gott nicht notwendig ist.
Ja, genau. Also ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen Jüngel ein bisschen einordnen, wo der selber herkommt und was so seine Gesprächspartner sind. Ganz, ganz wichtig. Also dieses Buch heißt Gott als Geheimnis der Welt und jetzt muss ich noch mal gucken, wie genau der Untertitel zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. Also er will eine Kreuzestheologie machen. Und zwar zwischen Theismus und Atheismus, das heißt, mit beiden setzt er sich auseinander und hat Probleme bei beiden und sieht ein gewisses Recht bei beiden, beim Theismus und beim Atheismus. Er kommt nämlich aus der DDR, ist in Magdeburg geboren und zwar auch, wenn ich das weiß, in einer Familie, wo die jetzt nicht sehr christlich war. Und er kam da irgendwie, wie auch immer, später zum Glauben. Und hatte auch immer, sein Bruder zum Beispiel war immer Atheist, hat stark argumentiert auch. Hat auch immer mal dann später gesagt, also das Buch will auch, es sind da auch immer Sätze im Buch, die an seinen Bruder gerichtet sind. Ja, also es ist wie so ein, er arbeitet sich damit auch ab.
Also ausdrücklich? Das habe ich jetzt gar nicht gelesen gehabt.
Nee, er sagt das nicht im Buch, sondern er sozusagen hat es mal im Interview oder sowas.
Ah, okay. Ja.
Also immer auch dieses sich abarbeiten am Atheismus und auch dem Recht geben. Genau, und ansonsten hat erstmal im Neuen Testament promoviert. Also hat sich irgendwie ganz viel mit der Bibel auseinandergesetzt. Dann war er noch bei Karl Barth, der ja sozusagen eine Theologie der Offenbarung begründet hat, wo man dann wieder sozusagen, habt ihr darüber mal geredet? Soll ich da vielleicht ein, zwei Sachen sagen, weil das für Jünger wichtig ist, glaube ich.
Sag das mal so oder so.
Ja, also man muss sagen, also Karl Barth ist jemand, der sozusagen theologisch Protest eingelegt hat gegen alles, was in der Theologie in seiner Zeit passierte, auch gegenüber seinen Lehrern, seinen liberalen Lehrern. Weil er nämlich dann festgestellt hat, es geht diesem liberalen Theologen um den Menschen und um Religion. Das sind so die zwei Hauptstichworte. Es geht sozusagen um ein Symbolsystem, um Praktiken, um heilige Orte oder um wichtige Texte, um ein Gefühl von Transzendenz, um bei Schleiermacher ein Gefühl schlechtlicher Abhängigkeit. Ich bin irgendwie von irgendwas da draußen abhängig und so weiter und so fort. Und um Kultur war auch so ein wichtiger Begriff. Jetzt ist es so, dass Barth erlebt hat, dass seine ganzen Lehrer, die ganze Generation der liberalen Theologie vor ihm, den Ersten Weltkrieg unterstützt hat. Dass sie gesagt haben, wir müssen unsere Kultur jetzt auch mal verteidigen und wir stehen dafür, und keine Art Kritik mehr geübt haben.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Grund, warum der Begriff liberale Theologie ziemlich schlecht oder warum man da zu Recht Kritik dran üben muss.
Genau. Man muss dazu sagen, das, was hier liberale Theologie heißt, in der deutschen Unilandschaft, ist was anderes, als was in den USA liberal ist. Zum Beispiel ist liberale Theologie hier nicht sozial engagiert. Oder jetzt nicht unbedingt. Also das ist gar nicht der Punkt. Sondern eher sogar relativ traditionell, relativ hochkulturell, relativ bildungsbürgerlich. Und also sozusagen Schleiermacher hat sein Programm genannt, an die über die Religion an die Gebildeten unter den Verächtern. Das heißt, er redet über zu einem gewissen Bildungsbürgertum und will jetzt sagen, warum es doch okay ist zu glauben. Und genau, und diese Generation seiner Lehrer, Ritschel oder Harnack und so weiter, die kritisiert Barth eben und sagt, nein, wir dürfen nicht anfangen bei dem, was der Mensch macht. Wir dürfen nicht anfangen bei dem, was dann Barth natürliche Theologie nennt. Nämlich, dass Menschen jetzt irgendwelche Intuitionen haben und sagen, das ist doch Gott. Weil da fängt der Mensch an zu projizieren, eigene Wünsche reinzulesen und so weiter und so fort. Und Barth selber hat das auch zweimal erlebt. Er hat das einmal erlebt als seine Eltern, als er sich da irgendwie verliebt hatte in ein Mädchen. Und dann sagten seine Eltern, nee, du sollst die nicht heiraten. Und du musst jetzt gehorsam sein. Gott möchte nicht, dass du sie heiratest, sagten sie. Und dann sagte er, woher die das wissen? Und dann sagten die, das Wort der Eltern ist Gottes Wort.
Das ist hart. Das ist hart.
Voll ahnungslos.
Und das andere war sozusagen, die deutschen Christen, die dann auch in der Nazizeit dann nochmal gesagt haben, wir haben so diesen besonderen Moment in der Geschichte und wir haben diesen besonderen Führer, der uns von Gott gegeben wird, um unser Volk wiederherzustellen. Und das ist ein göttlicher Moment, das ist eine Art von Geschichtsoffenbarung. Und gegen all das sagt Barth, sein berühmtes Buch, nein, Ausrufezeichen. Wir dürfen nicht irgendwo hin zeigen, sozusagen an irgendeinen Ort in der Welt und sagen, das ist jetzt Gott, der da redet. Es gibt nur einen Ort und das ist sozusagen für Barth das Kreuz oder die Person Jesu Christi. Und von da ausgehend wissen wir, wer Gott ist. Das heißt, die Ablehnung der natürlichen Theologie und ein Versuch, sozusagen Gott so zu denken, dass er redet. Dass er vor allem geredet hat in Christus und wieder sozusagen bei Menschen ankommt. Das ist der Versuch von Barth, ganz stark von Gott her zu denken, davon, dass Gott der redende Gott ist.
Hey, Moment, da muss ich gerade nochmal nachfragen. Hm? Also, Barth sagt einerseits, Moment, Gottes Reden sieht man am Kreuz, da ist er der redende Gott, gleichzeitig aber auch, das ist der einzige Ort, wo Gott redet.
Sozusagen, das ist der maßgebliche Ort, würde man sagen. Das ist der Ort, mit dem wir theologisch anfangen.
Okay, also das ist der Ort, wo dran man Gottes Reden misst, kann man das so sagen?
Ja, okay. Wo Gott sozusagen definitiv in der Person, im Werk Jesu Christi, vielleicht nicht nur am Kreuz, sondern halt ganze natürlich Auferstehung, Leben Jesu und so weiter, aber sozusagen Jesus Christus ist ja das Wort Gottes.
Tja, interessant, muss ich gerade mal einwerfen dabei, ist ja tatsächlich, so eine richtige Plaudertasche ist ja Gott in dem Fall auch nicht. Zumindest ist nicht bezogen auf die Sachen, wo man ganz gerne sagt, dass Gott das gesagt hat. Sowas wie den und den heirate oder heirate nicht oder zieh dir blaue Socken an oder so ein Kram, was man immer ganz gerne nimmt oder so, ne? Weil das finde ich halt der wichtige Punkt. Gott ist ja irgendwie auch keine Plaudertasche. So, sondern das, was er sagt, ist eher auf einer anderen, größeren Ebene und gibt halt ganz viel Freiheit. Muss ich mir gerade mal reinhauen.
Das mit der Freiheit wird nochmal ein Thema sein bei Jüngern auch. Also das ist Barth sehr wichtig, auch wenn man immer denkt, Offenbarung hat sowas Unterjochendes. Barth sagt eher, nee, eher so diese Schleiermacher-liberale Position hat was Unfreies, weil sie immer von der Abhängigkeit des Menschen gegenüber Gott redet. Und er sagt immer, der freie Gott führt auch zum freien Menschen. Also Gott befreit den Menschen. Und bei Jünger ist das auch ein wichtiges Thema, dass es nicht darum geht, dass Gott einem jetzt sagt, welche Socke man anziehen soll. Das wird man noch sehen. Also Barth ist der eine und der andere ist Rudolf Bultmann. Den kennt man ja vor allem, weil das sozusagen das Schreckgespenst der Pietisten immer ist. Ah, der hat uns die ganze Bibel kaputt gemacht. Was viele Pietisten nicht wissen, dass Bultmann selbst eigentlich ein ziemlicher Pietist war. Hinter seiner ganzen neutestamentlich-exegetischen Arbeit war er auch ein systematischer Theologe auf seine Weise und hat darüber nachgedacht, auch über sozusagen Gottes Offenbarung gesprochen und hat darüber gesprochen, dass nicht mehr aus der Position sozusagen Gott, der da spricht, in Jesus Christus, sondern aus der Position, wie das beim Menschen ankommt. Also wie kommt das eigentlich an? Aus der Position des Glaubens. Also Bultmann hat gesagt, wenn wir über Gott sprechen, müssen wir über uns sprechen. Das hat er nun gerade Barth nicht gesagt. Das heißt, die waren eigentlich so Antipoden. Die waren ja ungefähr zur gleichen Zeit. Und was jetzt Jüngel unter anderem macht, ist, die beiden so ein bisschen ins Gespräch nochmal neu zu bringen. Der bringt die beide so ein bisschen zusammen. Oder man kann dann überlegen, welcher von beiden eigentlich dann stärker ist. Ich glaube, Barth ist bei ihm stärker als Bultmann. Aber er hat beides drin. Also dieses Existenzialistische, das Bultmann hat. So Existenzphilosophie, Martin Heidegger, aber auch dieses starke...
Da wollte ich noch mal rein. Wir hatten ja irgendwie vor, ich weiß gar nicht, ein bisschen länger her, da hatten wir noch mal geschrieben oder telefoniert oder weiß nicht mehr. Da haben wir auch über, also das Stichwort Existenzialismus fiel da auch, worüber wir so reden, wenn wir mal... Naja, egal. Jedenfalls, da hatte ich bei dir auch rausgehört, dass das für dich auch ein wichtiges Anliegen ist. Könntest du noch mal kurz erklären, ich glaube, Paul Tillich war ja auch einer, den du damit ins Spiel gebracht hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat diese Denkrichtung damit was zu tun, dass man sozusagen bei einem religiösen Erleben, bei einer Erfahrung ansetzt und die Religion quasi am Ende nur die Sprache liefert, um sowas in Worte zu fassen oder ausdrücken zu können. Kann man das so sagen, oder?
Man muss jetzt vielleicht erstmal Existenzphilosophie trennen. Das war ja auch so ein Trend, so eine Mode in den 50er Jahren mit den Rollkragenpullovern und dem Film Noir und so weiter. Die beginnt eigentlich schon bei Kierkegaard, wo sie auch schon gleich theologische Implikationen schon auch hat. Also Kierkegaard war ja auch sowohl Theologe als auch Philosoph. Und er hat gegen Hegel geschrieben, Hegel, der immer sozusagen in der klassischen Lesart vom Ganzen her denkt, vom großen System, vom großen Ganzen der Wirklichkeit und gerade nicht den Einzelnen bedenkt, sagt jetzt Kierkegaard, nee, wir müssen an den Einzelnen denken und der Einzelne muss bedacht werden und der Mensch muss nicht nur als so ein abstraktes Vernunfts- und Geschichtsding da begriffen werden, sondern als Wesen aus Fleisch und Blut mit Leidenschaften, Ängsten, Liebe und so weiter und so fort. Und hat das erstmal salonfähig gemacht, dass man darüber redet in der Philosophie. Nicht nur über, ist der Stein dort real oder nicht. So. Und dann gibt es eben Existenz... philosophisch beeinflusste Theologie, das hat man Barth auch vorgeworfen. Barth selbst wird von den Evangelikalen in den USA als Existenzialist geführt, obwohl er doch gerade so ganz stark das objektive Moment betont. Aber Barth hat so verschiedene Seiten. Er ist, glaube ich, ein sehr schillernder Denker. Gerade sein Erstlingswerk war 1920 oder warum, ich müsste es nochmal nachgucken, war der Römerbrief. Da hat er den Römerbrief nochmal neu ausgelegt und hat gesagt, wir müssen neu zur Bibel und die Bibel neu entdecken. Aber er hat das ganz anders gemacht, als wir das machen würden, wo er irgendwie, und Paulus sagt jetzt das und so, sondern er hat das fast schon existenzialistisch gelesen und mit einer starken Barth hatte in der Zeit auch eine starke negative Theologie.
Was meinst du damit?
Also Barth hat gesagt, zu dem Zeitpunkt, das hat sich dann ein bisschen geändert, gerade weil er erlebt hat, wie manche Theologen Gott immer identifiziert haben mit so einem Kulturfortschritt oder mit dem, was hier in Deutschland, im Westen oder so passiert, hatte er gesagt, Gott ist, den dürfen wir nicht vereinnahmen. Und Gott wird in einem Ereignis sichtbar, aber auf dieses Ereignis haben wir nur Zugriff, wie wenn wir so, da ist so ein Meteorit eingeschlagen und wir haben jetzt nur noch den Kraterrand. Wir können um diesen Kraterrand abmarschieren. Wir haben also sozusagen Gott nicht, wir können ihn nicht vereinnahmen, können ihn nicht fassen, sondern können nur so rumlaufen um diesen Kraterrand und dieses Ereignis irgendwie rekonstruieren. Jetzt mal ganz sozusagen versucht, stümperhaft das darzustellen. Das wurde bei Barth auch anders sozusagen. Er wurde dann ja viel positiver, hat sozusagen auch gesagt, was kann man denn jetzt über Gott auch sagen? Aber was zumindest immer so eine wichtige Position bei Barth war in so einem berühmten Vortrag, das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, sagte er, Barth ist ein Denker, der in Spannungen redet. Er sagte, wir sind Theologen und sollen über Gott reden. Gleichzeitig sind wir Menschen und als Menschen können wir nicht von Gott reden. Wir müssen beides wissen und Gott darin die Ehre geben, dass wir diese Spannung halten. Das klingt ja natürlich sehr, also Richtung Pete Rowlands Richtung. Und Bultmann hat einen ganz ähnlichen Aufsatz geschrieben, die waren sich am Anfang relativ nah, da geht es auch darum, wie man über Gott reden kann, und da war ja die Antwort jetzt, wir müssen über uns reden, über das, wie uns Gott begegnet ist und wie wir jetzt unser Leben anders gestalten oder so. Ich fasse das jetzt wirklich viel zu einfach zusammen, aber da sieht man so ein bisschen, das waren so Themen. Und für Jüngel war das auch ein Thema, wie kann man jetzt über Gott reden? Und er hat aber einen Lehrer, der sozusagen auch so ganz stark in so eine mystische oder negativ-theologische Richtung gegangen ist. Und er war damit nicht zufrieden, weil er sagte, wir müssen ja doch irgendwie Stellung nehmen. Wir müssen ja auch reden. Wir müssen ja auch das in Worte fassen, was uns sozusagen im Glauben gegeben ist. Und das versucht jetzt das Buch auf eine redliche Weise zu machen. Eine Art, wie man das so sagt, theologische Prolegomena. Das ist ja auch so eine Sache. Prolegomena kann man sich so vorstellen. Ich versuche jetzt irgendwie eine große Dogmatik zu schreiben und mache so ein bisschen vorher diese Vorreden. Was sind eigentlich meine Arbeitsmittel? Die Vernunft, der Glaube, die Erfahrung, die Offenbarung, welche Rolle hat die Bibel, welche Rolle hat die Vernunft, die Geschichte und so weiter und so fort. Und seit Karl Barth steht fest, das ist nicht so ein bisschen das Vorwort, was man schreibt, sondern das ist das eins der zentralen Auseinandersetzungen, die wir in der Theologie heute haben, über diese Prolegomena. Du kannst zwei Theologen haben, die inhaltlich dasselbe sagen, aber sie sagen es unter anderen Vorzeichen. Und das ist so ein bisschen der Kampfplatz oder sozusagen die Auseinandersetzung zwischen, was weiß ich, von mir aus liberalen und eher offenbarungstheologischen oder eher katholisch-traditionellen Ansätzen.
Kannst du mal ein Beispiel machen, ein konkretes?
Ja, wie gesagt, also rede ich zum Beispiel über Erfahrung, sage ich, ich beginne bei der Erfahrung. Und es gibt jetzt sowas wie die Erfahrung von Transzendenz. Ich bin im Fußballstadion und bin plötzlich außer mir. Und genau. Und dann ist dann die Frage, oh, wie komme ich jetzt eigentlich dann zu Gott? Das muss man dann irgendwie erklären. Und man sagt dann irgendwie, das ist doch so ein bisschen das Ähnliche, was auch passiert, was weiß ich, im Glauben. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich sage, ich beginne apologetisch. Das wäre Jungels großer Antipode, aber auch respektierter, sage ich mal, Gesprächspartner war Wolfhard Pannenberg, der ja witzigerweise, obwohl er liberal gilt, als liberal gilt, für viele Evangelikale in dieser Generation ganz wichtig war, weil Pannenberg ist Apologet. Der sagt, ich verteidige den Glauben vor der Vernunft. Und das bedeutet, ich beginne dabei, was kann man sozusagen über den Menschen im Allgemeinen sagen? Und dann habe ich dann so ein Modell des Menschen im Allgemeinen. Und der hat dann sowas wie Religion. Jeder Mensch hat dann Religion. Das ist so ein bisschen, was dann manche ja sagen. Jeder Mensch hat so diese Transzendenzerfahrungen oder sowas. Und dann in einem zweiten Schritt sage ich dann, warum das Christentum vielleicht besonders gut zu diesem Bild des Menschen auch passt oder möglicherweise dann auch die wahre Religion ist oder die beste oder sowas. Und Jünger sagt, nee, wir beginnen anders. Jünger sagt, nee, wir beginnen nicht bei einem allgemeinen Begriff von Religion. Oder ich versuche auch nicht sozusagen mit der Vernunft jetzt Argumente zu finden, warum man jetzt glauben sollte, sondern ich gehe davon aus, das ist so ein bisschen wie Barth es auch macht, es gibt Glauben. Glauben ist, das ist ja sehr wichtig, ist für ihn nicht irgendwie eine Form jetzt von weniger oder mehr Wissen oder sowas, ist ein eigenes Verhalten des Menschen oder eine eigene Seinsweise oder wie auch immer. Und die ist als Geschenk Gottes, wird die verstanden, klassischerweise. Also Glauben passiert, sozusagen. Und der Theologe versucht jetzt nicht, Leute dazu zu bringen, zu glauben. Auch wenn er natürlich vielleicht sich Gedanken macht, wie man heute über den Glauben spricht. Das ist sehr wichtig für Junge. Aber er geht davon aus, es gibt ihn. Und er versucht einfach nur aus dem Glauben heraus zu sagen, ich versuche jetzt zu verstehen, was das heißt, ich glaube. Ich glaube an Gott. Und das versuche ich jetzt erstmal darzustellen. Und das versuche ich auch im Angesicht meiner eigenen Zweifel zu machen. Das versuche ich auch im Angesicht dieser ganzen Anfragen, die kommen, zu machen. Und mal gucken, was rauskommt. Ja.
Also diese Frage nach dem Glauben. Wenn ich das aus der Gruppe richtig in Erinnerung habe, ging es dann, glaube ich, so in dem ersten Teil vor allen Dingen auch um so verschiedene Philosophen, was ich persönlich extrem interessant fand. Und dann ging es zum Beispiel um Descartes, der Gott sicherstellen wollte.
Ja.
Oder ob er das wollte, weiß ich nicht, aber zumindest gab es diese Formulierung, dass Gott bei Descartes sichergestellt war. Macht das Sinn, da nochmal einzusteigen, kurz zu erklären, wo das herkommt? Dann geht es, glaube ich, auch rüber, dann, dass Junge dann hinterher sagt, Glaube ist quasi die Endsicherung.
Ja. Ich mag auch einen ganz kurzen Schritt zurückgehen, weil ich vergessen habe, und das passt aber dazu, was mit dieser Nicht-Notwendigkeit gemeint ist, nach der du ja gefragt hattest. Das hat damit aber auch zu tun. Weil noch ein letzter wichtiger Ansprechpartner, und dann versuche ich heute kein Name-Dropping mehr zu machen, sind die späten...
Ich find's geil.
As if, Ade, as if.
Ich sage nur Hashtag MicDrop statt NameDrop. Also der späte Bonhoeffer, der dann im Gefängnis sitzt und da seine Briefe schreibt, die jeder mal gelesen haben sollte, die sind nämlich...
Also ja, wirklich. Ist großartig. Also das Kapitel, ich habe das, also das war für mich eins der spannendsten im ganzen Buch. Ich weiß, du sagst, es gab bessere, aber ich fand das unglaublich gut über Bonhoeffer.
Nee, ist ja auch. Also, und wie gesagt, man kann auch diese Briefe selber, das sind vielleicht so 10, 20 Seiten, über die er jetzt schreibt. Und ansonsten schreibt dann Bonhoeffer auch was weiß ich. Grüß mal meine Neffen, zur Taufe oder bla bla bla, also solche Sachen. Genau. Und Bonhoeffer macht sich da Gedanken. Vielleicht weiß er schon, dass er an seinem Vermächtnis sitzt. Viele denken das. Und macht sich da Gedanken, oh, wir gehen vielleicht jetzt auf eine religionslose Zeit zu. Du siehst schon sozusagen, am Anfang hatten wir die liberale Theologie des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich ganz stark auf diesen Religionsbegriff berufen. Und Bonhoeffer sagt jetzt, vielleicht gibt es aber gar keine Religion. Vielleicht brauchen die Menschen auch Religion nicht. Vielleicht gibt es auch Leute, die ganz gut so klarkommen.
Ja, und ich glaube, er sitzt auch im Knast im Knast bekommt er mit, da sitzen die ganzen Atheisten und Kommunisten und was weiß ich. Und das sind die, die Widerstand geleistet haben, und draußen die Kirche. Okay, es gab die bekennende Kirche, aber weite Teile der Kirche, was man heute eben auch sagt, liberale Theologie, die haben eben Bonhoeffer, also beziehungsweise die haben dann die Nazis unterstützt. Das ist so auch ein Stück weit den Eindruck, den er hatte, oder nicht?
Ja, also er sagt da spezieller noch, also manchmal hat er keinen Bock, über Gott zu reden, wenn Christen dabei sind. Weil das wird ihm mal immer so stickig und so. Und bei Nichtchristen geht es irgendwie. Und er hat auch ein starkes, an der Stelle so ein starkes nietzscheanisches Moment, so dieses, ach, das ist doch alles, oh, wenn jetzt den Leuten in ihrer Schwachheit noch irgendwie, wenn sie mal einen schwachen Moment haben, was weiß ich, Oma gestorben oder so, und dann da reinkrätschen und sagen, hier, übrigens, Gott hilft dir, das ist doch, das ist doch Quatsch. Oder die Leute jetzt erstmal, das findet Bonhoeffer auch nicht gut, denen mit so ein bisschen Psychoanalyse oder mit so ein bisschen so einem Existenzialismus den Leuten irgendwie Schwachheit einreden, damit sie dann bereit werden für Gott oder so. Das sind so Sachen, die er gar nicht möchte. Dann sagt er auch, die Welt ist mündig geworden. Das heißt, die Leute, also das Rechtssystem kommt ohne Gott aus. Die Naturwissenschaft kommt weitestgehend ohne Gott aus und so weiter und so fort. Und das ist diese Nichtnotwendigkeit Gottes. Und er sagt aber, oder also in Jüngels Interpretation von Bonhoeffer, die ich finde ganz gelungen ist, sagt er, diese säkulare Umgebung interpretiert er jetzt aber theologisch. Also das ist sozusagen der Unterschied. Er sagt nicht einfach nur, oh, die Welt hat sich verändert und wir müssen jetzt uns auch ändern, sondern er sagt, hey, das hat ganz direkt was damit zu tun, wer Gott ist.
Dass die Welt sich geändert hat?
Ja. Gut. Dass die Welt ohne Gott zurechtkommt. Und er sagt, das kann man kreuzestheologisch deuten. Am Kreuz lässt sich Gott vor der Menschheit, die sich vor ihm verschließt, wegdrängen aus der Welt. Ja, Gott kommt auf die Welt, also sozusagen, wenn davon ausgeht, Christus ist Gott selbst. Gott kommt auf die Welt und lässt sich rausdrängen. Und sozusagen sagt jetzt nicht, ey, ich unterjoche euch aber und mache euch wieder abhängig und gefügig und piesacke euch und sowas, sondern er lässt sich rausdrängen, aber gerade dadurch, und das ist dann die Frage, was das jetzt heißt, gerade als schwacher Gott kann er uns helfen. Also gerade, so sagt es, glaube ich, Bonhoeffer selber, nur der schwache Gott kann uns helfen. Und dann sagt er, für den Menschen, für den Christen bedeutet das, in einer gewissen Weise so zu leben, als ob man Gott nicht braucht.
Schon wieder so ein Kracher. So viel zum Thema, ich habe überhaupt keine Bomben, die ich abwerfen kann. Hallo? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Als Christ, ne? Also...
Das Witzige ist ja der, das wird immer der Teil, den die Konservativen, gerade in den letzten Jahren gab es ja so ein paar böse Bonhoeffer-Biografien von so Trump-Unterstützern, die sagen hier, so wie Bonhoeffer gegen Hitler aufgestanden ist, müssen wir jetzt gegen Hillary aufstehen. Das ist dann der Teil, den die immer, den späten Bonhoeffer, den können die nicht integrieren. Dann sagt der dann, dieser Metaxas, so heißt der Typ, sagte dann, ja, da war er ein bisschen verwirrt und zwar auch alles sehr stressig im Gefängnis ungefähr. Also was er damit meint ist, ich meine, man kann sich das, glaube ich, relativ gut herleiten, wenn man sich fragt, brauche ich eigentlich meine Freunde oder meine, was weiß ich, Partnerin, mein Partner oder sowas, brauche ich den eigentlich? In einer gewissen Weise ja, aber in gewisser Weise doch nicht einfach. Also ich bin ja jetzt nicht losgegangen und habe gesagt, oh, ich brauche jetzt hier, was weiß ich, nehmen wir mal Freunde, gute Freunde.
Das ist total Pete Rollins, ne?
Ja, ich meine, da, er bezieht sich auch auf Bonhoeffer an der Stelle. Sagt so, ja, ich gehe jetzt nicht los und sage jetzt, oh, ich habe jetzt eine Liste mit meinen Bedürfnissen. Wobei die Frage ist, ob nicht genau das, was weiß ich, Tinder oder sowas macht. Ich habe jetzt so meine Bedürfnisse und meinen Stil und Musikstil und jetzt treffe ich jetzt irgendwie den perfekten Freund oder suche den über irgendeine Datenbank. Sondern unsere Freunde sind uns meistens ja zugefallen, sie sind uns passiert. Also zumindest ein großer Teil unserer Freunde sind uns passiert. Plötzlich irgendwie, was weiß ich, kam man ins Gespräch und dann ist man nochmal einen Kaffee trinken gegangen oder sowas und dann hat man sich befreundet. Und dann kann es immer noch sein, dass man sagt, jetzt könnte ich mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Aber das ist doch was ganz anderes, als einfach nur zu sagen, du erfüllst jetzt dieses und jenes Bedürfnis.
Ja, auf jeden Fall.
So, und das ist diese Nicht-Notwendigkeit, das ist schon mal das Erste. Und das ist eigentlich auch schon so ein ganz starker Punkt, den ich gut fand. Gott ist nicht so ein Bedürfniserfüller in diesem Sinne.
Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt. Ja.
Und das ist so ein bisschen diese komische Formulierung, Gott ist mehr als notwendig, die finde ich wenig gelungen, aber er sagt damit eigentlich im Wesentlichen, Gott passiert uns.
Ja, Gott und ist nicht, das ist...
Ja, also so, ich habe mir das nicht ausgesucht, die Scheiße, und manchmal denke ich mir, es wäre besser ohne gewesen, aber nun, jetzt ist es.
Ja, und vor allen Dingen, also das finde ich, ganz oft wird Gott ja wirklich... verkauft, ne? Also es gibt ja ganz viele diese Marketing-Geschichten über Gott, ne? Du brauchst Gott. Gott erfüllt deine Sehnsüchte, ne? Dieses, aber ich habe doch Gott, ich bin jetzt glücklich so, ne? Gott wirklich als der Erfüller deiner Sehnsüchte und deiner ganzen Bedürfnissen. Und das ist ja auch das, wo es irgendwann dann auch immer kaputt geht. So, ne? Weil es genau das ist nämlich, was nicht passiert, was Gott nicht ist, was Gott nicht macht. Und erst wenn man da vielleicht auch diesen Zusammenbruch hatte, hat man vielleicht auch eine Möglichkeit, oder vielleicht auch ganz anders, aber ich glaube, man braucht diesen Zusammenbruch oft auch, wenn man so geködert wurde, um dann Gott passieren zu lassen, um dann Gott auch mal anders zu erfahren. Weil diese Erwartungshaltung, God makes you happy, ist wirklich sehr problematisch, um Gott auch wirklich zu begegnen.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe das früher auch so gesagt mit dem Zusammenbruch, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob es nicht auch seelsorgerlich bessere Varianten gibt, behutsamer, aber manchmal passiert das so. Ja,
so wollte ich das jetzt auch nicht sagen, ich bin auch noch nicht so weit oder bin da auch immer sehr zwiespältig, ob man immer erst in die Kacke fassen muss, um das Gold zu finden, aber
ja. Also man sollte es bei anderen nicht so machen. Wenn das selber der Weg für einen selber ist. Weiß ich nicht. Ich hatte auch so eine Situation, wo ich auch so ein bisschen so drauf war, jetzt mache ich denen allen das kaputt, ihre albernen Gewissheiten oder sowas. Nee, das ist ja auch nicht gemeint. Und auch de facto ist es ja bei einem Freund so, du hast auch sozusagen, natürlich erfüllt man einander Bedürfnisse. Aber das ist dann das, was dann passiert, was sich einstellt und nicht, was der Beginn einer Freundschaft ist oder so. Oder das Tragende oder das Einzige, sozusagen.